Es ist Sonntag, der 13. März 2016. Schon seit dem frühen Morgen laufen die Vorbereitungen. Der gemeinsame internationale Gospel-Gottesdienst der evangelisch-lutherischen Kirche St. Georg Borgfelde und der African Christian Church in Hamburg wird gleich im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Es ist ein Meilenstein einer Erfolgsgeschichte, die bereits 2004 ihren Anfang nahm. Damals begannen die beiden Gemeinden zusammenzuwachsen, die sich vorher nur die Räumlichkeiten geteilt hatten. Bis heute ist ihr internationaler Gospelgottesdienst ein Leuchtturm für geglücktes, interkulturelles Miteinander. Doch am Anfang stand die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen. Gemeinsam glauben, gemeinsam leben, gemeinsam Kirche gestalten. Viele Gemeinden wünschen sich mehr Vielfalt. Warum ist interkulturelle Öffnung für Gemeinden dann oft schwierig umzusetzen? Wie kann interkulturelle Kirchenentwicklung gelingen? Was sind Herausforderungen und Chancen? Und was hat all das mit Mission zu tun? Darüber spreche ich mit Mike Lee, Dezernent für internationale Gemeinden und interkulturelle Öffnung bei der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stünkel. Hallo Mike Lee, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für Mission nehmen.
Hallo Frau Stünkel, vielen Dank für die Einladung.
Der Begriff interkulturelle Öffnung, der wird uns ja heute beschäftigen und der ist ja auch in vielen Kirchen als Begriff im Umlauf. Aber was meint das denn ganz genau? Können Sie mir das mal erklären? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, also interkulturelle Öffnung entstammt ursprünglich der Organisationsentwicklung, die den Aspekt der kulturellen Diversität ins Blickfeld gerückt hat. Und es war, glaube ich, die Diakonie als erste kirchliche Organisation, die sich damit so dezidiert auseinandergesetzt hat, um kulturelle Vielfalt auch im Hinblick auf Personalbesetzung und so weiter abzubilden. Und seit den 2000er Jahren nimmt man ein wachsendes Interesse auf Seiten der Landeskirchen wahr, um interkulturelle Öffnung auf allen kirchlichen Ebenen zu befördern und umzusetzen. Und diese gehen dann mit strukturellen und auch mit personellen Veränderungen einher. Also in der Rheinischen Kirche und auch in anderen Landeskirchen spricht man von interkultureller Öffnung. In anderen Landeskirchen wie in der Westfälischen Kirche spricht man mittlerweile von interkultureller Entwicklung.
Mhm. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Gibt es denn da konkrete Prozesse, die man so richtig greifbar erklären könnte?
Ja, ich glaube, Landeskirchen haben so ähnliche Prozesse, aber auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und auch mit einer anderen Schwerpunktsetzung. Ich glaube, interkulturelle Öffnung, wenn man so von den niedrigschwelligen Angeboten ausgeht, dann bedeutet das, dass man einfach mit einer Gemeinde, mit einer internationalen Gemeinde vor Ort gemeinsame Aktivitäten in den Blick nimmt und versucht, gegenseitig dann auch kennenzulernen, sich einander zu begegnen. Ich glaube, auf der etwas, sagen wir mal, fortgeschrittenen Seite versucht man, Gemeindemodelle auch umzusetzen, die von einem Nebeneinander zu einem Miteinander auch führen sollen. Ja, also in der Rheinischen Kirche gibt es zum Beispiel so etwas wie Kooperationsmodelle oder auch Assoziierungsmodelle, die verschiedene, sagen wir mal, Grade der Verbindlichkeit auch voraussetzen. Und da überlegt man halt, wie man gemeinsam Kirche sein kann.
Denn eigentlich versteht ja auch die Landeskirche sich so, dass das eine Kirche für alle ist. Trotzdem höre ich jetzt raus, daneben gibt es eben auch noch internationale Gemeinden, die dann da gar nicht so richtig angedockt sind oder man die vielleicht noch den Raum mieten, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was Sie mir gerade erzählt haben. Und nun ist der Weg, okay, wie kriegen wir das zusammen? Richtig?
Ja, also internationale Gemeinden gibt es ganz verschiedene, also die sind sehr kulturell und konfessionell divers und ich glaube, Landeskirchen nehmen sie wahr, spätestens dann, wenn eine internationale Gemeinde anfragt nach einer Räumlichkeit und dann hat man ein typisches und klassisches Vermieter-Mieter-Verhältnis. Mhm. Und man kann sich dann über die Jahre ja wahrnehmen, aber nicht so richtig kennen. Man weiß eigentlich nicht viel voneinander und interkulturelle Öffnung hat das Ziel, also diese Unbekanntheit auch zu überbrücken und dass man eine Haltung einnimmt, die andere Gemeinde auch mehr kennenzulernen und sich gemeinsam als Geschwister versteht. Genau, und das fängt dann oft mit einem Vermieter-Mieter-Verhältnis dann an, aber es soll dabei natürlich nicht bleiben.
Und so Mieter-Vermieter-Verhältnisse haben es ja auch durchaus manchmal in sich, auch an Konfliktpotenzial. Das wird sicherlich auf der Ebene auch nicht anders sein.
Nein, also da geht es auch um Machtverhältnisse, asymmetrische Machtverhältnisse. Also der Vermieter hat natürlich den Schlüssel in der Hand, auch im wörtlichen Sinne, und kann dann bestimmen, was passiert in den Räumlichkeiten. Und oft werden auch so Nutzungsvereinbarungen werden dann getroffen, wo man möglichst als Vermieter keinen großen Nachteil erleben muss. Und das muss dann natürlich auch alles austariert werden. Und ich glaube, auch mittlerweile ist man auch jetzt auch so weit in den Landeskirchen, dass man das in einem Miteinander versucht, halt eben Nutzungsvereinbarungen zu treffen und so weiter. Aber natürlich in der Praxis sieht es oft so aus, dass man aus diesem Gefälle eigentlich sich nicht befreien kann. Und das erschwert natürlich ein Miteinander auf Augenhöhe, wenn es um das gemeinsame Gestalten von Kirche geht.
Was sind denn so typische Widerstände, die Ihnen begegnen, wenn es um interkulturelle Veränderungen in der Kirche geht, vielleicht auf Gemeindeebene?
Es sind erstmal gewisse Vorbehalte, die auf beiden Seiten, sowohl auf landeskirchlicher als auch auf internationaler Gemeinde, also zu beobachten sind. Also die Landeskirche denkt halt, also dass man in der Begegnung mit der anderen internationalen Gemeinde man macht Fremdheitserfahrungen, die als exotisch gedeutet werden. Und es wird halt eben nur auf Distanz begegnet man sich dann. Und auf internationaler Ebene oder auf Ebene der internationalen Gemeinde beobachte ich auch, dass es dort auch theologische Vorbehalte gibt. Zum Beispiel, ja, die Landeskirche ist jetzt dazu liberal. Wir haben eine viel konservativere, evangelikalere Theologie und sie ist einfach unvereinbar mit bestimmten Liberalisierungstendenzen in der Landeskirche. Und von daher, ja, man versucht halt eben so die Gemeinschaft auf Distanz erstmal zu leben. Mhm. Ich denke, es sollte dazu führen, dass man sich besser kennenlernt, dass man auch die Unterschiede auch nochmal besser wahrnimmt und nicht alles versucht einfach zu glätten, sondern auch bestimmte unvereinbare Gegensätze auch mal stehen lässt. Und ich glaube, das ist halt eben eine Herausforderung, die in der interkulturellen Ökumene sehr typisch ist.
Sie sind Pastor und Dezernent für internationale Gemeinden und interkulturelle Öffnung in der evangelischen Kirche im Rheinland.
Genau.
Aber das Thema interkulturelle Öffnung ist Ihnen ja auch persönlich ein besonderes Anliegen. Das hat ja auch persönliche Gründe. Mögen Sie mir dazu noch ein bisschen etwas über sich selbst verraten?
Ja, also ich habe koreanische Wurzeln. Meine Eltern sind als Gastarbeiter in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, haben sich im Ruhrgebiet niedergelassen. Ich habe in Duisburg die Grundschule und die weiterführende Schule besucht und habe mich nach meinem Abi entschieden, Theologie in den USA und in Kanada zu studieren. Also ich habe in meinem Leben immer zwischen diesen drei Kulturen gelebt. Deutschland, Korea, Nordamerika, habe dann mich in dieser Konstellation bewegt und auch zwischen unterschiedlichen Kirchenkulturen. Also ich bin in einer koreanischen Pfingstkirche aufgewachsen, bin zu einer koreanischen reformierten Kirche gewechselt, habe an einer konfessionsübergreifenden Institution Theologie studiert und dann nochmal an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal und bin jetzt als im Landeskirchenamt der EKIR tätig.
Die Abkürzung EKIR steht für die Evangelische Kirche im Rheinland. Sie ist eine der 20 Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Ich hatte auch Erfahrungen mit internationaler Gemeindegründung. Und da war von vornherein die Interkulturalität als grundsätzliches Kriterium für den Gemeindeaufbau dann vorhanden. Lag dieses Kriterium dann vor. Und genau das sind so bestimmte Schlüsselerlebnisse, die meine interkulturelle Erfahrungen geprägt haben.
Jetzt haben wir eben gerade schon ganz kurz über die Herausforderungen gesprochen. Aber worin liegen denn die Chancen von interkultureller Öffnung?
Also ich, wenn ich über interkulturelle Öffnung nachdenke, dann glaube ich, versuche ich das dann auf verschiedenen Ebenen auch zu bespielen, dieses Thema. Man kann natürlich über strukturelle Veränderungen sprechen, personelle Besetzungen und so weiter und über kirchenrechtliche Veränderungen, was alles total notwendig ist. Aber ich denke, dass in der Begegnung mit einer anderen Theologie oder mit einer anderen Gestalt von des Christentums, dass darin auch eine richtige Chance ist. Also unsere Geschwister aus den internationalen Gemeinden schöpfen aus Kraftquellen, die für, sagen wir mal, Landeskirchler nicht immer so bewusst sind oder worauf sie dann zurückgreifen. Also gestern zum Beispiel habe ich eine Gemeinde besucht, eine koreanische Gemeinde, die hat ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Und solchen Jubiläen begegne ich immer häufiger von Migrationskirchen, von internationalen Gemeinden hierzulande. Und man muss sich das mal vorstellen, sie sind nicht kirchensteuerbegünstigt, sie haben keine zentralen Einrichtungen. Die Pastoren arbeiten oft nebenamtlich oder ehrenamtlich, es sind nur wenige Leute, aber sie haben sich 50 Jahre lang gehalten und sind auch sehr resilient. Also diese Form von Resilienz, die kennen wir oft in unseren Landeskirchen nicht, wo wir denken, okay, wenn uns jetzt die finanzielle Basis wegbricht, dann stürzt das Kirchenleben ein. Und wenn wir dort keinen Pfarrer oder keine Pfarrerin haben, dann können wir das kirchliche Leben nicht mehr gestalten und so weiter. Und ich denke, darin liegt eine Chance zu erkennen, okay, wie leben Geschwister aus anderen Ländern, die hier bei uns zu Hause sind, wie leben sie ihr Christenleben und was können wir von ihren Kraftquellen, aus die sie schöpfen, auch lernen.
Was wären denn das noch? Also es ist die Resilienz, haben Sie gerade gesagt, und was wäre es noch? Gottvertrauen wahrscheinlich auch.
Ja, Gottvertrauen natürlich. Ja, das ist genau theologisch, habe ich ja schon mal gesagt, dass das auch total wichtig ist, in diesem Glauben auch zu kultivieren, einen lebendigen Glauben zu haben an einen persönlichen Gott, der eingreift, auch in ganz konkrete Situationen. Also dieses Gottvertrauen und auch Gottesdienstpraxis, die auch anders gelebt wird. Also wo wir in internationalen Gemeinden nicht solche formalisierte Liturgien auch vorfinden, was ich natürlich auch total bereichernd finde, zum Beispiel in Landeskirchen. Aber wo man das ein bisschen aufbricht und auch Spontaneität erlaubt und wo man auch gewisse Freiräume auch hat, kreative Elemente mit einzubauen. Ich glaube, die Gottesdienstpraxis in Landeskirchen können auch davon profitieren, auch dass es nicht immer so zeitlich eingeschränkt ist, sondern dass man auch ausgelassen auch mal tanzen und singen und beten kann, also lebendige Gottesdienste feiern. Ich glaube, das wirkt auch sehr attraktiv für junge Leute, die auf der Suche nach dem Authentischen sind. Und ich glaube, dieses authentische Christentum ist etwas, was uns viele Geschwister aus den internationalen Gemeinden vermitteln können.
Das hört sich sehr schön an. Mein Gefühl sagt mir aber, dafür müsste sich noch ganz schön viel ändern. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, was müsste sich denn in den Landeskirchen ändern, damit sie sich interkulturell öffnen können?
Ich denke, das ist erstmal eine Grundsatzfrage, also eine Frage der Haltung. Will man sich denn überhaupt interkulturell öffnen? Also es darf keine Pflichtveranstaltung sein, dass man sagt, okay, irgendwie brauchen wir noch unseren irgendwie exotischen Bonus, ne? Oder wir müssen irgendwie Symbolökumene betreiben, damit wir zeigen, wir sind Multikulti und so weiter. Also darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass man, ja, ich würde sagen, eine christliche Grundhaltung gegenüber dem Evangelium, das nämlich den Anspruch an uns stellt, uns interkulturell zu öffnen, weil das Evangelium oder die Gemeinde Jesu Christi war von ihrem Ursprung her schon interkulturell.
Okay. Warum gilt das Evangelium als von Anfang an interkulturell? Das schauen wir uns kurz in der Bibel genauer an. Hintergrundcheck. Schon an Pfingsten hören Menschen aus vielen verschiedenen Ländern die Botschaft Gottes in ihrer eigenen Sprache. So erzählt es die Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Die Vielfalt der Kulturen wird dabei nicht aufgehoben, sondern ausdrücklich einbezogen. Auch Paulus betont im Galaterbrief: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gemeinde Christi ist also keine monokulturelle Gemeinschaft, sondern eine versöhnte Gemeinschaft unterschiedlicher Menschen. Im Epheserbrief heißt es, Christus habe die trennende Wand zwischen Menschen eingerissen. Und beim Apostelkonzil in Jerusalem entscheidet die frühe Kirche, dass niemand zuerst eine bestimmte Kultur übernehmen muss, um Christin zu werden. Davon berichtet die Apostelgeschichte im 15. Kapitel. Die Bibel zeichnet damit das Bild einer vielfältigen weltweiten Kirche. Einheit entsteht nicht durch Gleichmacherei, sondern durch die gemeinsame Zugehörigkeit zu Christus. Oder wie es in der Offenbarung heißt, am Ende stehen Menschen aus allen Nationen und Sprachen gemeinsam vor Gott. Für die genauen Bibelstellen schau in die Shownotes.
Dass die Interkulturalität ist aber auch angelegt. Und ich glaube, von landeskirchlicher Seite braucht man tatsächlich eine viel tiefere Beschäftigung mit dem Anspruch des Evangeliums auch. Und also eine Grundhaltung, aber dann auch eine Offenheit, sich auf eine neue Lernerfahrung einzulassen. Mhm. Und sich auch hinterfragen zu lassen. Und ich denke, das hat natürlich auch etwas mit machtkritischer, sagen wir, Haltung zu tun, dass man sagt, okay, man gibt auch ein Stück die theologische Deutungshoheit nicht aufgeben, aber man teilt sie sich und sagt, okay, wir haben hier unsere Bekenntnisse, unsere Tradition und ihr habt eure Traditionen und eure Elemente, so lasst uns doch gemeinsam herausfinden und mal ausprobieren, wie das eine mit dem anderen passt. Und glaube auch diese Experimentierfreudigkeit, sich darauf einzulassen, auf ein Neues und davon voneinander zu lernen, das müsste sich dann halten, bevor wir überhaupt über andere strukturelle Fragen und sowas sprechen. Und natürlich die Lernbereitschaft sollte auch von internationalen Gemeinden auch vorausgesetzt werden, auch dass die sagen, okay, dass wir nicht alles von vornherein irgendwie schlecht reden und gegenüber allem, was das westliche Christentum bringt, irgendwie dem gegenüber kritisch voreingenommen sind, sondern dass wir sagen, okay, was können wir von dieser Landeskirche lernen und wie kann das dann auch nochmal unseren Glauben bereichern? Also ich glaube, das braucht diese Haltung auf beiden Seiten.
Also ich höre jetzt raus, die Offenheit auf beiden Seiten. Es sind natürlich auch die Menschen, die sich da mitgehen lassen müssen. Und erst dann können eigentlich die Strukturen auch dementsprechend angepasst werden. Oder beziehungsweise Strukturen und Menschen müssen sich ändern. Mhm. Und je nachdem, ich weiß jetzt nicht, was da zuerst da sein muss. Keine Ahnung. Was glauben Sie?
Ja, genau. Ich denke, es gibt kein Patentrezept. Und man kann nicht immer sagen, zuerst müssen die Schlüsselpersonen da sein und dann kann man erst über interkulturelle Öffnung sprechen. Ich denke, es ist total wichtig, dass wir Leute haben, die eine Vision haben, Schlüsselpersonen, ohne sie geht es gar nicht. Auf der anderen Seite kann man nicht geringschätzen, dass strukturelle Weichenstellungen Dinge auch ermöglichen, um überhaupt sich zu entfalten, um überhaupt mit eine gewisse Vision vor Ort auch zu entwickeln. Und ich denke, das muss irgendwie beides Hand in Hand gehen. Aber ich glaube, das ist auch immer wieder situativ abhängig davon, okay, welche Ressourcen haben denn überhaupt die Gemeinden und welche Personen sind da vor Ort und wie trägt das Presbyterium das mit?
Presbyterium ist die gewählte Leitung einer evangelischen Kirchengemeinde. Ihm gehören PfarrerInnen oder PastorInnen und ehrenamtliche Mitglieder an. Gemeinsam entscheiden sie über das geistliche Leben, Finanzen und wichtige Fragen der Gemeinde.
Und welche Möglichkeiten gibt es? Und ich denke, man kann irgendwie, man kann diese interkulturelle Öffnung auf verschiedenen Ebenen befördern.
Eine Ebene ist eben die strukturelle oder eben wie willkommen fühlen sich Menschen, die jetzt nicht stereotypisch deutsch sind, vielleicht in unseren Gemeinden, ist natürlich die Ebene Antirassismus, Postkolonialismus. Muss sich interkulturelle Öffnung denn nicht auch mit diesen beiden, ich sag jetzt mal, Schlagworten beschäftigen?
Also ich denke, meine Überzeugung ist, dass man interkulturelle Öffnung oder den Prozess der interkulturellen Öffnung von dem Antirassismus-Diskurs differenziert betrachten sollte. Denn meiner Wahrnehmung nach tritt Rassismuskritik an dieses Phänomen, wenn wir das mal so nennen, mit gewissen Vorannahmen heran, die eine unbefangene Begegnung erschweren. Mhm. Also gewisse Kategorien und Deutungsmuster von der Rassismuskritik greifen in der interkulturellen Öffnung nicht immer, wie zum Beispiel das, ich nehme mal ein Beispiel, das Othering.
Othering bedeutet, Menschen zu den anderen zu machen, also sie als fremd oder nicht zugehörig wahrzunehmen. Dadurch entstehen oft Distanz, Vorurteile oder Ausgrenzung. Der Begriff wird häufig verwendet, wenn es um Machtverhältnisse, Rassismus oder kulturelle Abgrenzung geht. Wenn du weitere Aspekte zum Thema Othering erfahren möchtest, dann hör dir doch auch die Zeit für Mission Folge Dekolonisierung beginnt im Kopf mit Claudia Janel an. Den Link packe ich in die Shownotes.
Ja, dass man sagt, okay, das ist etwas, was man vermeiden möchte, dass man das andere irgendwie definiert und das zunächst vermeiden möchte. Aber die interkulturelle Öffnung lebt von der kulturellen und konfessionellen Vielfalt der anderen. Also sie braucht in gewisser Weise auch das Gegenüber, um sich selbst zu reflektieren, aber auch um eine Vielfaltssensibilität auch einzuüben. Und von daher denke ich, ja, Rassismuskritik kann eine Komponente sein, aber nicht so, wie ich das zurzeit wahrnehme, dass das dann halt eben den ganzen Diskurs von der interkulturellen Öffnung etwas in den Schatten stellt. Ich denke, das müsste man, sagen wir mal, in ein konstruktives Verhältnis zueinander setzen.
Und gibt es denn gute Beispiele, vielleicht Best Practices, wo die interkulturelle Öffnung schon sehr gut funktioniert hat? Und wenn ja, welche wären das denn?
Ich denke, dass mittlerweile spricht man auch nicht mehr von Best Practices, sondern man spricht von vielen Good Practices, weil ich glaube, wie ich auch gesagt habe, es gibt nicht das eine Patentrezept für die interkulturelle Öffnung, was in einer Gemeinde vielleicht ja gelungen ist, kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen auf eine andere Gemeinde oder auf eine Gemeindesituation. Ich denke, dass es viele verschiedene niedrigschwellige Angebote und Beteiligungsformate benötigt. Wenn ich überlege, ja, also ich war vor kurzem in Hamburg in einem internationalen Gospel-Gottesdienst und das fand ich sehr interessant, dass der Gottesdienst, der hat, glaube ich, schon über 19 Jahre dort stattgefunden, hat sich also etabliert in einer Landeskirche in Hamburg. Und da gibt es Beteiligungsformate wie ein Chor, der aus Menschen besteht, mit oder ohne Migrationshintergrund und übrigens auch ohne christlichen Bezug. Mhm. Weil ich habe dann gehört, das sind auch Leute, die irgendwie im Einzugsgebiet dann leben und haben gehört, da gibt es einen tollen Gospelchor, da kann man mitmachen und die Leute kommen dorthin und beteiligen sich dann. Gottesdienste werden bilingual oder multilingual gehalten und der Predigt ist oft ein Gespräch über den Bibeltext vorgeschaltet und also das dann viel dialogischer auch nochmal, wird das nochmal konzipiert. Musik spielt immer eine große Rolle. Die Kollektezeit ist immer ein Höhepunkt, wo man mit Tanz nach vorne geht und die Kollekte einsammelt. Also solche verschiedenen Elemente, die können Einzug halten, so in internationale Gottesdienste. Und ja, also ich könnte auch vom Rheinland berichten, dass es dort eine Gemeinde gibt, die mit einem ghanaischen Pastor angefangen hat, also die New Life Church in Düsseldorf. Und mittlerweile gibt es, versammeln sich dort Menschen aus über 70 verschiedenen Nationen und der Gottesdienst ist ganz international. Also manche Gemeinden, sie haben eine gewisse Strategie verfolgt, andere haben es einfach gemacht. Mhm. Und sie haben eben den Wesenskern des Evangeliums ins Zentrum gestellt und um dieses Zentrum herum hat sich dann auch die Interkulturalität auch langsam gebildet.
Gibt es denn einen Tipp? Also wenn jetzt eine Gemeinde feststellt, wir wären eigentlich gerne offener, haben aber noch keinen richtigen Knopf dran. Gibt es eine Sache, wo Sie sagen, so okay, damit kann man anfangen?
Also ich würde sagen, dass man eine Vision braucht dafür, eine treibende Vision, die auch tragfähig ist und die überzeugt, wo Menschen sagen, oh ja, genau, das wollen wir für unsere Gemeinde. Und ich bin der Überzeugung, dass wir die besten Visionsbilder aus der Bibel bekommen. Ja, dass die, sie gibt, denn die Bibel gibt uns Zukunftsbilder von einer interkulturellen Gemeinschaft und dass man sich damit auch erstmal befasst als ein Presbyterium, als Gemeinde und dafür eine Vision entwickelt. Und dann schaut man sich dann um. Also wie ist die eigene Gemeinde überhaupt jetzt überhaupt zusammengesetzt? Wenn man denkt, okay, man ist, besteht nur aus Einheimischen und da sind wirklich keine Menschen mit Migrationshintergrund, aber in der Ortschaft gibt es welche, dann würde ich sagen, man fängt erstmal damit an, diese Leute wahrzunehmen, wo leben sie, was sind ihre Bedürfnisse und auch gezielt auch mal einzuladen. Einzuladen zu den Gottesdiensten. Und diese Gottesdienste müssten natürlich dann so konzipiert werden, dass sie eine Willkommenskultur auch leben. Ich glaube, was in Landeskirchen oft vermisst wird, also das, was mir gespiegelt wird von internationalen Geschwistern, ist diese Willkommenskultur. Also man betritt einen Gottesdienst und ja, man wird wenig begrüßt und wenig wahrgenommen und alles ist fremd und dann nach dem Gottesdienst geht man dann nach Hause und unsere internationalen Geschwister sind es gewohnt, nach dem Gottesdienst auch bei einem Mittagessen oder bei mitgebrachten Essen dann noch zusammenzusitzen und Gemeinschaft zu haben. Mhm. Also welche Elemente sprechen an und welche Elemente wirken attraktiv auf Menschen anderer Kultur? Dass ich denke, man kann damit beginnen. Und man muss auch nicht immer alles sofort ganz hochhängen. Man kann wirklich, wie ich gesagt habe, auch niedrigschwellige Angebote machen. Also das gemeinsame Essen. Das hat Jesus gemacht, um mit Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Er hat mit ihnen gegessen. Er saß und man kann solche Grillabende oder irgendwelche Feier dann organisieren, wo jeder etwas mitbringt, wo Menschen auch ihre kulinarischen Gerichte mitbringen können. Und dann legt man diese Wertschätzung und man vermittelt diese Liebe und auch das Gefühl des Angenommenseins. Das sind alles so Dinge, die erfordern nicht viel Geld oder auch Zeit, sondern das Herz für die Interkulturalität.
Was wünschen Sie sich denn? Wie sieht denn ein gelungener Prozess der interkulturellen Öffnung aus?
Wenn wir über interkulturelle Öffnung sprechen, dann sprechen wir nicht über ein gesellschaftliches Programm, das jetzt sich jetzt in den letzten 20 Jahren oder sowas entwickelt hat. Also wie ich gleich schon mal gesagt habe, wenn wir die Gemeinde Jesu Christi von ihrem Ursprung verstehen, dann war sie schon interkulturell und wird es auch sein. Und ich wünschte mir zum Beispiel in den Landeskirchen, dass sie Räume ermöglicht, Räume zur Verfügung stellt, wo Menschen unterschiedlicher Kulturen sich beheimaten können und sich auch geistlich zu Hause fühlen und dass sie sich auch ganz aktiv daran beteiligen, das kirchliche Leben mitzugestalten und sich auch als ein Teil der Kirche dann auch sehen und verstehen und auch so wahrgenommen werden. Und dass sie auf diese Weise diesen Facettenreichtum des christlichen Glaubens, des Evangeliums mit anderen Geschwistern auch reflektieren. Also das kann in jeder Landeskirche und in jeder Gemeindekonstellation kann das verschiedene Formen annehmen, aber dass man ja dieses gemeinsame, dieses Wir-Gefühl als Christen und Christinnen aus aller Welt, dass es ganz stark im Vordergrund steht.
Wenn die Geschwister zusammenkommen.
Ja, genau. Wir sind eine Familie Gottes. Und jemand hat mal gesagt, ich glaube, das war Johannes B. vom Himmelsfels, dass wir Geschwistern begegnen, die wir zwar noch nicht gekannt haben, aber die wir schon lange vermisst haben. Also so sinngemäß, dass wir sagen, okay, wir sind ja schon mit denen verbunden, aber wir haben sie noch nicht gekannt. Aber wir lernen sie jetzt erst kennen, wenn wir ihnen begegnen.
Das ist doch ein wunderschönes Bild. Mike Lee, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie mich mit reingenommen haben in interkulturelle Öffnung. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr zu interessanten Themen aus weltweiten Perspektiven erfahren möchtest, abonniere diesen Podcast und hilf uns auch gern, diese wichtigen Themen weiterzutragen. Schick doch die Folge an Menschen, die sich dafür interessieren könnten. Oder lass uns ein paar Bewertungen da, wo immer es dir möglich ist.